Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Willkommen im Nova Club.
Diese Frau will sich nicht festlegen.
I think me being a question mark makes me quite comfortable.
Eloise Letissier, Kopf hinter der Ein-Mensch-Band Christine and the Queens. Sie sagt, mal bin ich Frau, mal bin ich Mann, je nachdem, wie ich mich gerade fühle. Und das lebe ich dann eben auch aus, auch in meiner Musik. Mit ihr sprechen wir über Gender-Bending. Wie ist es, wenn man die Grenzen, die das Geschlecht einem vermeintlich setzt, einfach mal auslotet und sagt, pah, ich halte mich einfach nicht dran. Das erfahrt ihr in diesem Ab21-Podcast mit mir, Dominik Schottner. Viel Spaß dabei. Außerdem Stefanie Weber. Sie bietet Workshops an für Frauen, die tatsächlich wissen wollen, wie fühlt es sich an, als Mann durch die Welt zu gehen. Die Frauen verkleiden sich, gehen durch die Fußgängerzone und siehe da, die Menschen machen Platz vor den Frauen, einfach weil die aussehen wie Männer. Einer, der das nicht so wirklich kennt, weil er ohnehin schon ein Mann ist, ist Veit Alex, ein 23-Jähriger aus Essen. Der wurde vor ein paar Jahren in Oberhausen in einem Einkaufszentrum als Model entdeckt, aber gar nicht für Männerklamotten, sondern für Frauenklamotten. Den ersten Schock darüber, dass er in Frauenkleidern auf den Laufsteg gehen soll, sagt er, hat er inzwischen überwunden. Aber ihm ist trotzdem wichtig, zum Beispiel in seine Bio bei Instagram reinzuschreiben, ich bin heterosexuell, weil offensichtlich die Leute denken, hey, der tritt in Frauenkleidern auf, der muss irgendwie auch homosexuell sein. Ist er aber nicht, er steht auf Frauen. Warum das Ganze und wieso er trotzdem sehr gerne in Frauenkleidern auftritt, das erfahrt ihr hier im Ab21-Podcast. Ich bin Dominik Schottner, viel Spaß dabei.
Deutschlandfunk Nova.
Christine and the Queens. Anders als der Name suggeriert, ist es keine Riesenband, sondern genau ein Mensch, nämlich Eloise Letissier. Das kennt ihr von uns, von Deutschlandfunk Nova, Christine and the Queens mit Tilted. Sie ist, muss man sagen, ein Riesenstar in Frankreich, auch in den USA. Madonna ist ein sehr großer Fan von ihr. Das erste Album kam vor 4 Jahren raus, das neue im September. Das wird Chris heißen, in Anspielung auf Eloise wandelnde Identität. Darüber wollen wir später noch mit ihr sprechen. Jetzt geht es erstmal um die Musik. Das neue Album, habe ich Eloise gefragt, klingt in meinen Ohren ein bisschen fetter produziert, ein bisschen komplexer. Ist das so eine Art Reflexion ihrer eigenen Entwicklung?
Well, I think it was a deliberate choice and a fatal one, because I think I wanted to work right away on a more complex album in the narrative of what I was and had become, and also in the production, because I did want to work on a more defiant energy and a complex female character and a more aggressive sound. So it's definitely, it was kind of an intentional thing for me to work on.
Also, das war eine bewusste Entscheidung, dass sie da einen etwas komplexeren Sound gewählt hat, um auch so ihre Persönlichkeit, die sich verändert hatte, so ein bisschen mehr Ausdruck zu verleihen, ein bisschen aggressiver, ein bisschen mehr Energie reinzulegen, etwas, was sie heute mehr ist als früher. Dein erstes Album, Chaleur Humaine, wurde in deinem Schlafzimmer aufgenommen. Was sind die Vorteile davon im Vergleich zu dem, wenn man es im Studio aufnimmt, wie bei deinem zweiten Album? Your first album, Chaleur Humaine, was recorded in your bedroom, right?
Yeah, mostly worked on my bedroom.
What are the advantages of doing that compared to recording in a studio like you did with your second album?
Actually, the first one was worked in my room first, but then eventually recorded in the studio. But the difference is that from the first to the second album, on the second album, the studio was something I was mastering a bit more, so I was a bit more comfortable. I think the best thing about being on your own and in your room is that there is a sense of high intimacy that can allow me to be totally exposed and raw. And I think it's actually, even on the second record, I wrote most of it and pre-produced it in my house. And then I always go to the studio afterwards. I kind of have to do this introspection first and to totally forget everything that's happening outside, to be blunt as possible with you.
Could you write and record while you're on tour?
Yes, actually, because I think it's not like intensely precise writing, but with, you know, phones and everything, you can record easily some ideas and some sentences here and there. So I had like drafts of song that appeared during the first tour. Actually, the first single I released, like Dame Dis-moi Girlfriend, was actually written in Oslo, and I remember it very well. I was having a gig in Oslo that night, and I was frustrated out of love at that moment, and I just decided to make a song about it, and it was born like that.
Also, sie fühlt sich im Studio natürlich komfortabler beim Aufnehmen, weil da gibt's natürlich die ganze Technik und so weiter. Man kann auch ein bisschen Sachen an andere Leute delegieren, aber insgesamt schreibt sie gerne zu Hause in ihrem Schlafzimmer beim ersten und auch beim zweiten Album, weil es intensiver ist, weil sie sich mehr fallen lassen kann, mehr von ihrer Persönlichkeit da reinwerfen kann. Und dann habe ich sie noch gefragt, ob sie denn auch auf Tour schreiben und aufnehmen kann. Und dann sagt sie, ja, durchaus. Man kann natürlich so ein paar Skizzen machen. Einer der neuen Songs, den hat sie zum Beispiel in Oslo aufgenommen, weil sie da Liebeskummer hatte. Und dann musste das raus und dann hat sie das aufgenommen. Einer deiner Songs auf dem neuen Album heißt Damn, What Must a Woman Do? Was muss denn eine Frau im Pop-Business tun, um erfolgreich zu sein, um gehört zu werden? One of the songs on your new album is called Damn, What Must a Woman Do? What must a woman do in pop business to be heard, to be successful?
What must be do? Yeah, and it's a double interpretation, because it could be that one, like, pure frustration of what must a woman do in everyday life, like in pop music and elsewhere, to be just considered and heard. But it was also in the track that is very sexual, actually. Damn, what must I do to have sex? And I think I'm being really blunt on that one. I'm using no metaphors on that track for the first time in my life. But it was a clear scream of defiance and frustration, that track. And it's a really joyful one, actually, to perform, because there is you kind of own your frustration in a way that it becomes powerful. And the answer is that I don't know, but I think I'm trying to answer it by being really incarnated and honest and sometimes a bit threatening.
So there was no real answer what you have to do, what you must do to be successful, or is the answer you just be blunt and be whatever floats your boat?
Honestly, I don't think there is a recipe for success or being successful.
As a woman or in general?
In general. And as a woman, I think it's full of traps. I think women have to contort to avoid lots of different traps. And eventually we all fall into one. And I think I actually experimented on the first record. Like, for example, I was trying to escape the male gaze on the first record. I was like, I'm going to try to be as neutral as possible physically, so people would focus on what I have to say and not, you know, how I look. And in the end, below my videos on YouTube, there were still dudes discussing if they would fuck me or not. And I was like, oh, so I can't escape it, can I? So then on the second album, I'm just trying to diffuse it from the inside by actually being more incarnated. And it's another way to, you know, when you expose yourself and exist as a woman in a bit less smooth and commercial and soft way, you can be disruptive really easily. And this is what I'm trying to work on now.
Eloise Letizier, der Mensch hinter dem Projekt Christine and the Queens. Ich glaube, es habt ihr verstanden, dass sich da so ein paar Dudes unter ihrem Video ausgetauscht haben darüber, dass Eloise für sie irgendwie ein Sexobjekt ist. Aber das ist für sie, sie entzieht sich dem dann einfach. Sie meinte dann auch noch zu mir, ich könnte sie auch Chris nennen, aber wir haben uns am Ende dann doch auf Eloise geeinigt. Vergangene Woche in London war der Pride March, eine große Demo für sexuelle Vielfalt und Gleichberechtigung der LGBT-Community. Und da wurde die Demo gekapert von sogenannten TERF-Aktivistinnen, TERF. Das sind ganz grob gesagt Frauen, die anderen Frauen das Recht absprechen, sich Feministinnen zu nennen. Also konkret Frauen, die Transfrauen das Recht absprechen, sich Feministinnen zu nennen, weil diese Transfrauen in den Augen der TERF-Aktivistinnen keine Frauen sind, sondern Männer sind. Dahinter steht natürlich die große Frage, wem gehört eigentlich der Feminismus? Wer darf da überhaupt sprechen in dieser ganzen Angelegenheit? Ist eine Frage für ein ganzes Studium Gender Studies, aber Eloise Letizier von Christine and the Queens steckt in dem Thema so knietief drin, dass sie das auch ganz locker beantworten kann, wem der Feminismus gehört.
Wow, that's a really interesting question. Thanks for asking me that.
Five minutes.
that would be needing more than 5 minutes. I don't think anyone can. It's a good question. For example, I would disagree with that idea that trans people could not be feminists, because then it's like, sorry, I don't have the vocabulary in English, but there is a relationship to size cisgender. What does it mean to be a cisgender woman, and where does feminist start when you're not cisgender? That kind of bothers me, because I do believe that mutation does not, I mean, I don't believe in the femininity that is a given and you were born with it. I do believe that there are many ways to be a feminist ally and a feminist, and I do believe that trans people can totally be feminist if I identify as a woman. So
everybody owns feminism?
I'd say...
Even cis men?
No. For example, I was about to say no. I think everyone that identifies as a woman owns feminism because you kind of enter that category of stigmatized people because they're of their womanhood, you know. But I think cis men can be allies, and I think it's a fantastic way to actually help feminism be this beautiful discussion about freeing everyone from gendered norms. But no, I don't think cis men can be feminist. They can be allies. It's a great way to be. I can be, for example, I myself can be an ally to, you know, anti-racism. And I hope I am in a way.
Also das ist eine sehr komplexe Angelegenheit, sagt sie. Da reicht unsere Zeit jetzt nicht, um das erschöpfend zu beantworten. Aber sie sagt, dass eigentlich alle Feministinnen sein können, außer Cis-Männer wie ich zum Beispiel, weil wir ja sozusagen dieses Privileg mitbringen, dass Frauen und auch Transfrauen in dem Fall nicht haben. Dein neues Album heißt Chris und auch du spielst immer wieder ein bisschen mit deiner Identität, siehst sehr androgyn aus. Ist das eine Sache, die du gewählt hast oder die sozusagen ganz natürlich aus dir herauskommt? Your new album is gonna be called Chris and you yourself like to play with identities. You look very androgynous sometimes and sometimes not. And is that something you choose or something that chooses you?
Oh, beautiful question. I think it's a bit of both. And I think I stopped resisting that, actually. And it brings me more and more pleasure to explore that unabashedly. I think I embrace more and more the idea that I'm, in a way, non-cohesive and that I'm a puzzle or a broken mirror. And actually, I'm more comfortable with my femininity now because I'm working it with sometimes the social codes of a macho man. I think my erotism and my identity lies in the hesitations and the zones of discomfort or the questioning. I think I'm really comfortable actually navigating in between lots of different codes. And I think we all have to find a way to be comfortable with who we can be. I think me being a question mark makes me quite comfortable.
Also sie bewegt sich einfach gerne zwischen diesen verschiedenen Ausdrucksweisen. Sie sagt, sie ist einfach gerne auch ein wandelndes Fragezeichen, weil sie mehr ausdrückt, was sie ist, als wie wenn sie sagt, ich bin einfach nur eine Frau oder ich bin einfach nur ein Mann. Mit dieser Rolle, die du annimmst, fühlst du dich wie eine Außenseiterin, ein Außenseiter im Musikbusiness oder fühlst du dich eigentlich genau richtig aufgehoben? With that role you just described, not role, but that identity that you have found for yourself, do you feel like an outsider in the music industry or do you feel that this is your place?
Wow. Interesting question that still kind of I'm asking myself constantly. I always feel like an outsider, but I don't know if it's me being riddled with that impression since I was a kid and it's kind of lingering on until I'll die or if I'm actually an outsider. But I think I'm definitely have this relationship that I'm in it, but I'm questioning it from the outside as well. I think I always have this dichotomy happening in me.
Eloise Letizier, der Mensch hinter Christine and the Queens, fühlt sich also als jemand mit weder definitiv weiblicher noch männlicher Identität und damit schon so ein bisschen als Außenseiter im Musikgeschäft, obwohl sie natürlich ganz dick und fett drin ist in Frankreich und in den USA und möglicherweise bald auch ganz dick in Deutschland.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Manchmal schäme ich mich ein bisschen, ne? Für andere Männer. Spreizen die Beine in der Bahn so, dass niemand sonst neben ihnen Platz hat, rempeln Leute auf der Rolltreppe an, ohne sich zu entschuldigen, oder pflügen einfach durch die Menschenmenge durch und erwarten, dass alle ihnen Platz machen. Erlerntes Verhalten, Jahrzehnte, Jahrhunderte, Jahrtausende alt, ätzend für Frauen, die ja in aller Regel, möchte ich sagen, nicht so handeln, ne? Sind wir mal ehrlich. Außer natürlich, sie verkleiden sich als Mann und gehen raus in die Fußgängerzone, um Männer und auch sich besser verstehen zu lernen. Genau das kann man im She's a Man Workshop machen, den die Pädagogin Stephanie Weber anbietet, weil sie selbst die Erfahrung gemacht hat, mit Männerklamotten verändert sich einfach alles.
Bei mir kam das eher dadurch, dass ich mich mit Gender Theory auseinandergesetzt habe im Rahmen meines Studiums und das mal mit Freundinnen ausprobiert habe dann vor 13 Jahren eher. Und dann halt so die Erfahrung gemacht habe, dass ich halt einer ganz anderen Welt begegne, wenn ich als Typ draußen unterwegs bin, ne? positiv wie auch negativ. Also, dass mir vielleicht mehr Platz gemacht wird, aber dass ich gleichzeitig als potenzieller Täter zum Beispiel gelesen werde. Wenn ich als Frau unterwegs bin nachts, dann merke ich nicht auf einmal, dass andere Frauen Angst vor mir haben oder zur Seite weichen oder auf einmal anfangen zu telefonieren. Das merke ich wohl, wenn ich als Typ unterwegs bin. Mhm. Ne? So, oder dazu noch, also bei meinem Bart, der ist immer ein bisschen dunkler geschminkt. Und,
warte mal, du musst dazu erklären, also die Frauen kommen zu dir, zu dem Workshop, bringen ihre Klamotten mit für die Rolle, in die sie schlüpfen wollen. Und ein wichtiger Teil ist bei den meisten, dass sie ein Bart bekommen, weil sonst sähe das wahrscheinlich weniger männlich aus. Also man braucht ein Bart, um tatsächlich männlich auszusehen, weil sonst sieht man, dass es Frauen sind.
Ja, du kannst aber auch einfach nur mit Schattierung arbeiten. Mhm. Ne? Also viele Männer haben ja auch gar nicht so viel Bart im Gesicht, also machst nur leichte Schattierung. Und das Spannende ist, du machst immer genau das Gegenteil wie bei den Frauen. Das heißt, du verstärkst im Endeffekt den unteren Teil der Wangenknochen, du machst es markanter, ne? Du machst ein bisschen Augenringe zum Beispiel, du schminkst die Schläfen noch mal ein bisschen mehr, eine leichte Schattierung am Adamsapfel nennt man das, glaube ich. Ne? Genau. So, und dann ist das schon das erste Passing, weil wir arbeiten in diesen Workshops auch damit, es kann sich ja niemand vorstellen, dass das jetzt eine Frau sein könnte, die sich einen Bart klebt oder Schattierung macht.
Also, dass sie als solche durchgeht.
Genau. Weil, ja, genau. Und also, das ist ja erstmal so diesen Vorsprung, den wir haben, weil wir sind so starr mit unseren Geschlechterrollen, die nicht zu überschreiten, dass natürlich so dieses Drehen da überhaupt nicht im Gedanken ist. Ne? Und also so eine Drag Queen zum Beispiel, die arbeitet ja ganz, ganz viel damit auch mit so einer krassen Überziehung von Weiblichkeit. Aber da reden wir über Bühnen-Drag. Mhm. So. Und so Alltags-Drag, das ist ja relativ einfach herzustellen.
Gehst du dann mit den Frauen mit raus, in, sagen wir jetzt mal in die Fußgängerzone in Köln, wo du jetzt gerade bist, und sagst ihnen, beweg dich so, oder wie lernen die Frauen, sich wie Männer zu bewegen?
Ja, das Spannende ist ja, also wir sammeln das vorher schon so ein bisschen im Workshop. Wie gesagt, der geht ja über 2 Tage, das heißt, wir haben auch 4 Raum zu diskutieren. Und genau, dann sammeln wir halt erstmal so, was ist denn so typisch männlich? Wir sammeln gleichzeitig auch, was ist typisch weiblich? Das ist immer so ganz spannend dabei. Und wir tragen zusammen, wie performen denn sonst Frauen? Und von den Frauen im Raum erfüllen das ja auch ganz viele nicht. Das ist noch dazu. Also wer erfüllt dieses Original von Geschlecht? Also das gibt's ja gar nicht.
Gibt's nicht. Hm?
Genau. Und im nächsten Punkt dann, also machen wir diese ganzen klassischen Sachen, die so ganz krass geschlechtlich zugeordnet sind.
Dann sag mir doch mal, was mache ich als Cis-Mann, also als Mann, der natürliches Geschlecht, man hat sich auch als solcher fühlt, was zeichnet mich zum Beispiel beim Gang aus?
Ja, dein Klischee-Exemplar.
Dein Klischee-Exemplar,
ne?
Genau.
Dein Klischee-Exemplar handelt so ein bisschen mit der Schulterhaltung ein bisschen weiter auf jeden Fall. Der darf auch ein bisschen mehr Raum sich nehmen. Die Fußspitzen sind eher so ein bisschen zur Seite gezeigt. Ne?
Scheiße, ich gucke gerade an mir runter.
Und wie sitzt du?
Ja, ich stehe. Ich stehe und habe die Toskana Kirchenhaltung, die Arme hinterm Rücken verschränkt und fasse mein Handgelenk an. Und die Schuhspitzen zeigen tatsächlich nach außen. Und wie läuft man?
Ja, ein bisschen nach hinten. Ich sage den Frauen dann immer so, jetzt alles anders, Bauch raus, Brust rein, nach hinten fallen lassen, Arme schlockern lassen, die Handinnenflächen nach hinten gedreht zum Beispiel, ein bisschen mehr Raum nehmen, da sind ganz viele Muskeln und so ein bisschen scherzhaft auch, da ist jetzt ein Penis und der braucht Platz, so, also es kann eine Orientierung sein beim ersten Schritt, ist natürlich auch lustig, ne? So,
der ist also, ja nicht da, wie simuliert ihr den?
Du kannst eine Socke nehmen, also eine dicke Socke, mehrere Socken zusammen oder halt ein Kondom, wo einfach ein bisschen Watte drin ist.
Okay. Was ist so die augenfälligste Erkenntnis, die die Frauen bei dir in den Workshops machen? Was erstaunt sie am meisten, wenn sie als verkleideter Mann rausgehen?
Also das, was am meisten immer wieder genannt wird, ist tatsächlich dieses, man geht raus in die Fußgängerzone und die Leute weichen aus. So.
Machen Platz vor dem Typ, der da sich durch die Menge pflügt.
Genau, und ich frage beim nächsten Schritt dann immer nach, ja, aber kann es sein, dass du dir vorher auch nicht den Raum genommen hast? Das ist vielleicht aber auch noch eine wichtige Sache zum Philosophieren dabei. Ne? Und da sind wir dann auch wieder bei so Gender. Was lerne ich eigentlich als Frau, wie ich mich im sozialen Kontexten zu verhalten habe? Also bin ich da ganz achtsam irgendwie, weiche ich auch einfach mal 3 Meter früher aus? Und ich sage dann auch immer, naja, wenn es jetzt wirklich so wäre, dass Männer nicht ausweichen, dann würden die den ganzen Tag in der Fußgängerzone voreinander klocken. Ne? Also was dahinter halt steht, ist ja auch natürlich irgendwie, ja, mir wird Raum gemacht, so, aber vielleicht wird mir das halt auch als Frau gelingen. Und das ist so ein ganz spannender Punkt, finde ich, bei diesen Drag-King-Workshops, das Aneignen von neuen Verhaltensweisen und dass sie nicht mehr geschlechtlich zugeordnet sind.
Also Frauen, wenn ihr nicht von uns Männern aus dem Weg gepflügt werden wollt, pflügt doch einfach uns um. besser wäre natürlich eigentlich, wir würden alle ein bisschen besser aufeinander achten. Das ist ja auch nicht geschlechtlich zugeordnet, ne? Achtsamkeit. Und wäre vor allem mit weniger Unfällen verbunden. Besonders viel Anklang finden die Workshops von Stephanie Weber bei Studierenden von Gender Studies, aber auch bei Frauen, die ihre Karriere ein bisschen pushen wollen und deswegen verstehen wollen, wie Männer so ticken, die meistens ja noch über die Karrieren entscheiden.
Es gibt aber natürlich auch Frauen, die daran teilnehmen, weil sie sagen, ich möchte mich im Job ein bisschen mehr durchsetzen. Denn das, was im Job zählt, und da wird es wieder ein bisschen spooky, sind tatsächlich diese immer noch männlich zugeordneten Verhaltensweisen. Das heißt, sich irgendwo hinzustellen und zu sagen, guten Tag, ich möchte jetzt hier anfangen und ich möchte euch jetzt was erzählen.
Aber so entschuldige, wenn ich dir da gerade reingrätsche, so verhalte ich mich zum Beispiel überhaupt nicht. Und ganz viele Männer, die ich kenne, verhalten sich so nicht. Mir scheint es ehrlich gesagt so, als wäre das eher eine aussterbende Form von Männern sozusagen.
Ja, und das ist ja das Wichtige dabei. Wir arbeiten ja mit den Stereotypen, um dann hinterher dahin zu kommen, ist das denn so? Also sind Männer so? Sind Frauen so? Und also es gibt ja ganz viele Vorurteile der Geschlechter immer noch zueinander. Ne? So, also da sind wir irgendwie von diesem Punkt immer noch nicht weg, dass Frauen häufig sagen, irgendwie Männer sind so und so und Männer sagen, Frauen sind so und so. Und wir leben ja in einer Zeit, da gibt es mehr als Männer und Frauen. Noch dazu, es gibt ja viele Menschen, die auch sagen, ich sehe mich da jetzt auch überhaupt nicht drin. Mhm. Ne? Also auch auf einer sozialen Ebene. Und das wird alles da drin verhandelt. Und das, was ich jetzt gerade meine mit der Performance, also das meine ich jetzt aber auch wieder auf Job bezogen. Also es gibt Kommunikationsseminare für Frauen im Job, die so aufgebaut sind. Da wird nicht gesagt, wir machen jetzt hier Männersachen, sondern wird gesagt, wir machen jetzt hier Kommunikationssachen. Stell dich mal dahin, sprich laut. Hab einen festen Händedruck, guck dein Gegenüber kurz gezielt an, geh weiter, nick nicht die ganze Zeit, lächel nicht die ganze Zeit. So.
Also der Goldstandard ist so in dem, ich sage jetzt Goldstandard, ist männlich konnotiert sozusagen, oder? Oder ist einfach männlich geprägt?
Ja, der ist ja halt immer noch männlich geprägt. Und immer noch müssen Frauen, die in Führungspositionen sind, sich dafür entscheiden, möchte ich weiter als Frau wahrgenommen werden oder als Boss? Und wenn ich als Boss wahrgenommen werden möchte, was bedeutet das für mich mit der Wahrnehmung meiner Weiblichkeit weiterhin?
Was kann man denn im Alltag, wenn man jetzt vielleicht keine Zeit hat, an deinem Workshop teilzunehmen, tun als Frau, um das, was man da lernen kann, umzusetzen? Leute umrempeln in der Fußgängerzone?
Da kann man einiges tun. Ich mache das auch regelmäßig in meinen Bildungsveranstaltungen mit Studierenden zum Beispiel, wenn wir über Drag als Möglichkeit zur Dekonstruktion von Geschlecht reden, dass ich die dann in der Wochenarbeit irgendwie losschicke und sich zum Beispiel als Frau, dass sie sich in die Bahn setzen, in Vierersitz und auf den Außenbereich und einfach mal mit breiten Beinen hinsetzen und gucken, wie die Umwelt reagiert. Oder dass sie sich als Mann in die Bahn setzen, irgendwo festhalten und einfach mal sowohl Frauen als auch Männer freundlich anlächeln. Nicht flirten, sondern einfach freundlich anlächeln, kommunikativ und dann mal zu gucken, wie die Umwelt auf sie reagiert. Und da kann dann das Ergebnis hinterher sein, ja, ist gar nichts passiert oder ja, ich habe mich unwohl gefühlt. Und das ist aber auch wieder spannend, ne? Weil das ja wieder deutlich macht, geschlechtliches Verhalten ist irgendwie zugeordnet. Weil wenn ich als Typ in der Bahn sitze, mich im Vierersitz ausbreite, die Beine auseinander mache, dann passiert mir nichts. So, da passiert mir aber eventuell als Frau was oder ich fühle mich als Frau unwohl. Wenn ich als Frau das mache, weise ich auch ein bisschen darauf hin, dass es irgendwie mein Gegenüber sieht das zum Beispiel und ist vielleicht irritiert, was es da gerade sieht. Und das regt ein Denken an. So, und also wir brechen mit solchen Sachen ja natürlich unseren Alltag auch auf. Und dafür müssen wir die Sachen, die wir unbewusst geschlechtlich performen, auch erstmal verbalisieren und auch darauf achten. Ne?
Sagt Stephanie Weber, die Workshops anbietet, wo Frauen erleben können, wie es ist, als Mann durch die Welt zu gehen und welche Privilegien wir Männer dadurch haben, wie wir uns bewegen. Sie sagt aber auch Männer sind in gewissen Zwängen drin und dem würde ich voll und ganz zustimmen und auch noch ergänzen wollen, so ein Workshop für Männer, wo wir das Frausein mal probeweise austesten können, wäre vielleicht auch nicht so verkehrt.
Deutschlandfunk Nova ab 21.
Dass Frauen Männersachen anhaben, geschenkt, oder? Dass Männer Frauensachen haben, Annahmen auch irgendwie geschenkt, zumindest in Metropolen wie Berlin oder London oder New York oder auch Frankfurt und Hamburg. Dass ein Mann aber ausschließlich als Model für Frauenklamotten auftritt, ist mindestens, sagen wir mal, ungewöhnlich. Veit Alex ist 23, kommt aus der, sagen wir, Halbmetropole Essen und wurde vor 4 Jahren in einem Einkaufszentrum entdeckt und direkt zu einem Shooting eingeladen, wo er zu seinem Erschrecken dann auf einmal Frauenklamotten anziehen sollte.
Ich war im ersten Moment total geschockt, denn da hingen einfach Tops aus Spitze und riesen High Heels und alles drum und dran und meine Haare wurden gestylt mit einem Glätteisen und sowas. Und ich war gar nicht irgendwie in dem Moment bereit dazu und wusste gar nicht, was passiert. Und dann habe ich es aber ausprobiert, habe die Schuhe angezogen und ich konnte wie ein Naturtalent tatsächlich auf den High Heels direkt losrennen. Ich weiß nicht wie.
Also du brauchst nicht, wie heißt der von dieser einen Show, Jorge, der dir beibringt, wie man da drauf rennt?
Ich brauche tatsächlich, hoffe nicht, ich brauche mehrmals kennenlernen dürfen. Ist ein unglaublich toller Mensch, aber ich glaube, wir haben beide dieses Talent in die Wiege gelegt bekommen, dass wir darauf super laufen können.
Was für eine Größe hast du denn, als wenn du normale Klamotten, was heißt normale, aber wenn du Männerklamotten anhast für dich und wenn du als in Frauenkleidern rumgehst?
Boah, gute Frage, was ist meine Männergröße? Ich glaube, ich habe eine 46, 48 und als weibliches Model habe ich eine 36. Bei den Schuhen ist es allerdings spannender, ja. Denn in den High Heels habe ich eine 41 und in Herrenschuhen eine 43. Sprich, irgendeiner von uns beiden wird auf jeden Fall beschissen.
Und wie sieht das dann aus? Stimmen die Proportionen sozusagen? Weil große Füße und wie groß bist du insgesamt?
Ich bin 1,86 und bei mir ist natürlich ein Unterschied, dass ich im Gegensatz zu einer Frau ein bisschen breitere Schultern habe. Mir fehlt das Dekolleté wiederum, dass ich keinen BH ausfüllen kann. Aber ganz viele weibliche Models haben meine ähnliche Statur. Die haben zwar nicht die breiten Schultern, aber eben auch keine große Oberweite.
Hm. Verändert sich das, wenn du kommst dahin zu einer Modenschau und gehst dahin und bist ganz offensichtlich ein Mann, der sich auch als Mann fühlt und gehst dann zu deinen Kolleginnen hinter die Bühne und ziehst die Frauenkleider an? Was passiert in dem Moment, wenn du diese Frauenkleider anziehst?
Da es für mich keine Grenze gibt, was ein Männeroutfit oder ein Frauenoutfit ist, ist es für mich nie ein großer Unterschied, ob ich jetzt einen Rock, ein Kleid oder eine Hose für einen Mann trage. Gerade bei einer Hose, ob die jetzt für eine Frau geschnitten ist oder für einen Mann, natürlich ist hier und da was enger oder figurbetonter geschnitten. Aber es macht für mich keinen Unterschied, da ich ohnehin keine klassisch männliche, aber auch keine klassisch weibliche Figur habe, sondern halt eben androgyn bin.
Moment, das müssen wir jetzt nochmal vielleicht erklären. Also du gehst auf den Laufsteg und präsentierst Klamotten, die in erster Linie für Frauen gedacht sind, oder es sind Klamotten, die für Männer gedacht sind, aber so ähnlich aussehen wie traditionelle Frauenklamotten?
Ich gehe sowohl als top weiblich gestyltes Model auf den Laufsteg, sprich in den größten Abendroben, wie viele sich es vorstellen und gerne auch zum Abiball oder zu den Oscars gehen. Andersrum werde ich aber auch natürlich für Unisex-Kollektionen gebucht, wo es halt eben genau darum geht, dass keine Grenze ist, ob für einen Mann oder für eine Frau, sprich für beide Geschlechter, ist ein Teil gemeint.
Wie sind da am Laufsteg die Reaktionen?
Die Reaktionen am Laufsteg sind absolut positiv. Es kommt teilweise sogar ein Applaus, wenn ich auf den Catwalk gehe. Das ist natürlich immer das größte Privileg und das größte Glück, was man als Model haben kann, wenn tatsächlich das Publikum, was eigentlich zum Bewundern der Mode da ist, für das Model in dem Moment applaudiert.
Wenn du dann fertig bist mit so einer Show und ziehst dich wieder um, legst du dann ein besonderes Ich ab und ziehst das andere sozusagen an oder ist das ein fließender Übergang? Sprich, nimmst du die Klamotten auch mit raus und ziehst sie draußen auch an?
Für mich gibt es zwischen dem Privat- und dem beruflichen Leben eigentlich gar keine Grenze. Von daher, jetzt privat, wenn ich einfach heute nicht im Studio gesehen werde, habe ich meine Haare einfach schön als Dutt zusammen, habe einen Pulli an, eine normale Hose, meine gammeligen Männerschuhe.
Und, was sind gammelige Männerschuhe, bitte?
Ja, so richtig voller Lehm und eingematscht, trotzdem wir Sommer haben, aber bei uns in Essen regnet es leider heute extremst.
In Berlin auch, das kann ich dir sagen. Meine Schuhe, aber ich habe auch gammelige Männerschuhe an, dann demzufolge. Wenn ich dich jetzt auf der Straße sehen würde, kann ich nicht ahnen, dass du heute Abend vielleicht auch in Frauenkleidern auf den Laufsteg gehst oder in irgendein Shooting hast damit.
Es gibt immer wieder mal den Moment, gerade wenn ich irgendwie im Supermarkt an der Kasse stehe oder am Regal und irgendwas raussuche, dass gerade Kinder diejenigen sind, die dann sagen, Mama, ist das da ein Junge oder ist das ein Mädchen? Und ich habe nun mal auch lange Haare hier und da habe ich die als Zopf oder so hinten offen oder geschlossen, je nachdem, das ist verschieden, je nachdem, wie ich halt auch am Tag Lust habe, genauso wie eine Frau auch. Und da ist dann der Moment, wo natürlich gerade dieses Erahnen stattfindet, aber hier und da kennen mich Leute mittlerweile, sprechen mich natürlich auch an. Aber man geht, glaube ich, nicht unbedingt direkt davon aus, wenn man mich als Mann sieht, dass ich heute Abend in High Heels über einen Laufsteg touren könnte.
Jetzt hast du ja zwar gerade gesagt, es gibt für dich eigentlich keinen Unterschied zwischen sowohl Laufsteg als auch dem Leben jenseits des Laufstegs, als auch zwischen den Geschlechtern. Wie fühlst du dich denn selber? Gibt es irgendwas, wo du sagst, ja, an einem Montag bin ich so drauf, bin ich tendenziell eher ein androgyner Mann, Dienstag bin ich eher eine sehr männliche Frau? Oder gibt es irgendwie einen Punkt, wo du das mal festlegen kannst für dich? Oder brauchst du es gar nicht?
Ich versuche immer wieder mehr und mehr die Grenze zwischen beruflichem und privatem Leben zu ziehen, einfach aus dem Grund, um auch abschalten zu können. Aber ich habe mir den Beruf ausgesucht und stehe somit eigentlich konstant mittlerweile in der Öffentlichkeit drin. Sprich, ich gebe mir auf jeden Fall immer Mühe, dass ich ganz gut gestylt bin. Ob das als Mann oder als Frau ist, das ist immer abhängig davon, ob ich jetzt nur mal einen Kunden habe und eine öffentliche Veranstaltung, auf der ich bin, wo ich dann meistens eben weiblich oder androgyn gestylt bin. Oder wenn ich einfach mit Freunden ins Kino oder was essen gehe, dann bin ich eigentlich deutlich maskulin gestylt.
Kleiner Test für euch und eure Fähigkeit, Klischees zu überwinden. Ein Mann, der als Model Frauenkleider präsentiert. Welche sexuelle Orientierung hat der wohl? Richtig, es ist egal. Um nicht zu sagen, es ist scheißegal. Es wäre zumindest schön, wenn es so wäre. In der sogenannten Realität scheinen Leute auf ihrem Klischeebock aber munter drauf loszureiten. Anders jedenfalls ist nicht zu erklären, wieso Veit Alex, Model aus Essen, in seine Instagram-Bio schreibt, dass er hetero ist.
Ich habe das lange da nicht drinstehen gehabt, aus dem Grund, weil es für mich eigentlich egal ist, ob man bi oder hetero oder homo, whatever ist. Denn für mich zählt einfach der Mensch. Allerdings bekomme ich so viele Nachrichten in den letzten Monaten, dass ich irgendwann gesagt habe, die Leute sollen sich doch nicht mehr die Mühe machen, mich versuchen anzugraben. Und ich habe teilweise unschöne Nachrichten geschickt bekommen oder auch Bilder, die einige Frauen sonst geschickt bekommen, wo ich gerne dann den Abstand nehmen wollte und deswegen das reingesetzt habe.
Wir sprechen von Dickpics.
Das sagst du jetzt, ich verneine es allerdings nicht.
Na, du verneinst. Das ist tatsächlich unschön, und da, wenn man da mit Frauen drüber spricht, das ist das Erste, wo sie regelmäßig sozusagen hinter die Bühne gehen, um sich zu übergeben, weil es so ekelhaft ist, dass Männer das tatsächlich machen. Kriegst du das oft?
Als ich zum ersten Mal Nachrichten bekommen habe, wo halt Männer ihr bestes Stück senden, da ist mir tatsächlich auch ein bisschen schlecht geworden und ich fand es echt unschön und habe mich in dem Moment auch ein bisschen geschämt für unsere gesamte Männergesellschaft.
Willkommen im Club, ich tue das auch immer. Hast du das Gefühl, dass es ein Vor- oder ein Nachteil ist für deinen Job, dass du ein androgyner Mann bist? Sprich, bist du gut gebucht? Gibt es viel Konkurrenz auf dem Gebiet?
Also mittlerweile darf ich mich Deutschlands erfolgreichstes Androgyn-Model nennen, denn ich bin jetzt 4 Jahre auf dem Markt und habe natürlich in die Konkurrenz ein bisschen reingeschaut, aber ich finde, wir sollten es gar nicht als Konkurrenz ansehen, denn das, was wir alle erschaffen, ist einfach was Tolles für unsere Gesellschaft und wir können die so weiterbringen und da eben ganz vieles bewegen, was andere Leute in ihrem Beruf leider nicht unbedingt schaffen können. Aber es ist natürlich toll, dieses Privileg jetzt haben zu können und damit so komplett sein Geld zu verdienen und davon leben zu können.
Hast du das Gefühl, dass das in Deutschland anders ist als in anderen Ländern? Ist man hier verschlossener oder offener vielleicht in der Hinsicht?
Es gibt natürlich einige Länder, die noch ein Stück weit zurückliegen. Ich meine, ich weiß nicht, ob ich zum Beispiel in Russland oder in Abu Dhabi so ankommen könnte. In Thailand zum Beispiel, da wird das total gefeiert. Da sind ja auch ganz viele Manga-Events und solche Sachen. Und ich bekomme auch immer wieder mehr Nachrichten, zum Beispiel auch aus Indien. Ich weiß gar nicht, wie ich die Menschen dort erreichen kann. Ich habe, glaube ich, noch nichts in den Medien dort in irgendeiner Art und Weise gemacht. Aber das freut mich natürlich immer umso mehr. Und das ist natürlich ein eindeutiger Vorteil, den ich habe, gerade im Gegensatz zu weiblichen Models, dass man bei mir eine Geschichte hat. Und ich finde es ganz toll, dass ich mittlerweile auf mich zugeschnittene Jobs angeboten bekomme, wo es eben genau um meinen Background geht, meine Persönlichkeit, die Geschichte, die dahinter steckt. Und ja, man nicht einfach nur noch wegen seines Äußeren gebucht wird und es so oberflächlich erscheint.
In 3 Sätzen, was ist diese Geschichte?
Meine Geschichte in 3 Sätzen ist, dass ich ein Mann bin, der als Frau auf dem Laufsteg ist, alle Möglichkeiten dazwischen bedient und total wandelbar ist.
Sagt Veit Alex, Model aus Essen. Er mag es zu Recht nicht, wenn er Fotos von Männern bekommt, die ihm ihr bestes Stück zeigen. Sie sollen sich nicht die Mühe machen, sagt er, weil er steht auf Frauen.
Deutschlandfunk Nova, ab 21.
Das Letzte vom Tag. Und das war heute auch noch.
Mönchengladbach. Ein Autofahrer hat das wohl schönste Schlagloch Nordrhein-Westfalens im letzten Moment vor dem Asphalt gerettet. Wir waren schon vor Ort und wollten es gerade verfüllen, als ein Autofahrer seinen Wagen darüber geparkt hat, sagte eine Sprecherin der Mönchengladbacher Straßenbetriebe am Donnerstag der Deutschen Presseagentur. Eine 33-Jährige hatte die aufgeplatzte Straße in eine kleine bunte Teichlandschaft verwandelt. Eine winzige Goldfischfigur, umgeben von Mini-Pflanzen und schillernden Farben, verwandelte das Schlagloch in einen idyllischen Miniatur-Goldfischteich von etwa 20 cm Durchmesser. Auf Instagram machten Fotos davon Furore. Das Kunstwerk ist aber weiterhin akut von der Zerstörung bedroht. Nächste Woche nehmen wir einen weiteren Anlauf, dann mit Halteverbotsschildern, sagte die Sprecherin und tröstete die Künstlerin. Diese Straße bietet gute Chancen für weitere künstlerische Aktionen. Die 33-Jährige hat bereits angekündigt, weitere Schlaglöcher aufzuhübschen unter dem Namen Projekt Sommerloch.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Die Podcasts jederzeit auch auf deutschlandfunknova.de.